Ja, es ist wunderbar, hier zu sein. Danke für die Einladung, Bruder Waldemar. Bruder Waldemar hat mir gerade gesagt, er war gestern mit meinem Vater unterwegs und er meinte, ich kann deinen Vater gut leiden. Wir Schwaben, wir trauen uns ja nicht zu sagen, ich hab dich lieb oder ich mag dich. Und deswegen sagen wir, ich kann dich gut leiden. Und liebe Geschwister, ich kann euch gut leiden. Ich kann euch gut leiden, wirklich. Man kommt in diese Gemeinde und man spürt einfach, gerade ich glaube deswegen, weil so viele ältere Geschwister da sind, dass einfach eine Liebe da ist. Und ich möchte euch bitten, erhaltet es euch. Erhaltet es euch und bleibt so und lasst euch noch mehr verändern von Jesu Liebe. Das ist das, was unser Ziel ist. Und deswegen bin ich gerne hier. Mir ist gerade aufgefallen, ich war vor einem halben Jahr hier, bevor der letzte russische Nachmittag war. Da bin ich noch mit Krücken hier vorne gestanden und ich bin echt Gott dankbar, wieder bei euch zu sein. Wundert euch nicht, der Marcel, der verteilt gerade einige Blätter. Ich habe mir gedacht, wie kann ich euch was dalassen von mir? Und ich denke, es ist manchmal gut, wenn man eine Predigt gehört hat und wenn man sie zu Hause wiederholen kann. Und da sind einfach einige Punkte drin. Das sind auch einige freie Stellen drin, die werde ich erwähnen. Also wenn jemand was zu schreiben dabei hat, könnt ihr einfach mit eintragen. Das ist einfach deswegen dazu da, damit wir dabei sind bei der Predigt. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir ganz bewusst zuhören. Ich möchte an dieser Stelle auch ganz herzliche Grüße aus Pforzheim weitergeben, von unserer Gemeinde in Pforzheim. Ganz liebe Grüße von Bruder. Vielen Dank. Grüße von Bruder Arthur Huttenlocher. Ich habe ihn heute Morgen auch noch gesehen. Und wir denken an euch, wir fühlen uns verbunden mit euch. Und ich denke, das ist auch mein Ziel, warum ich hier bin, dass diese Verbindung einfach bleibt, dass die Verbindung da ist, dass man weiß, es sind Geschwister nicht weit von hier, die für einen beten, die mit uns verbunden sind. Ja, ich glaube, einige haben diese Zettel noch nicht bekommen, aber ich werde erstmal einfach loslegen. Das Thema für den heutigen Morgen ist Glaube aus erster Hand. Wisst ihr, Geschwister, mein Ziel und mein Wunsch war es schon immer und gerade in den letzten Jahren, dass ich ein Leben führe, wo ich Gott ganz besonders und ganz real erlebe. Nicht nur davon berichten kann, was andere Geschwister, was andere Glaubensmänner erlebt haben und in Büchern, was ich gelesen habe, sondern dass ich ein Teil davon bin, was Gott tut. Und ich möchte euch eine Frage stellen, wer von euch kommt aus einem christlichen Elternhaus beziehungsweise ist christlich erzogen worden? Könnt ihr die Hand heben? Wer kommt aus einem christlichen Elternhaus? Okay. Wisst ihr, liebe Geschwister, die jetzt die Hand gehoben haben, ihr gehört zu den reich Gesegneten in dieser Zeit. Wir leben in einer Gesellschaft, die weit, immer weiter davon weggeht, dass christliche Werte, christliche Erziehung da ist. Und wir gehören zu diesen Gesegneten, zu diesen ganz wenigen. Aber ich möchte genau zu euch heute sprechen, die ihr heute die Hand gehoben habt. Wir stehen in der Gefahr, dass wir unseren Glauben, den wir von unseren Eltern oder Voreltern haben, einfach nur übernehmen. Dass wir einfach nur ihn überstülpen über das, was wir vielleicht sind. Wir stehen in der Gefahr, einen Second Hand. Wisst ihr, was Second Hand heißt? Es ist ein Glauben aus zweiter Hand zu haben. Ich habe Freunde, die sehr gerne in einen Second Hand Laden einkaufen gehen, also wo man gebrauchte Artikel kaufen kann, gerade Waren wie jetzt diese Pullover hier. Und ich habe mit diesem Pullover, ich habe heute ganz bewusst angezogen, eine schlechte Erfahrung gemacht. Ich bin in einen Laden reingegangen, habe diesen Pullover gesehen, habe gedacht, der sieht toll aus, kostet nur 10 Euro, den nehme ich mit. Und ich wusste, dass hinten, das seht ihr jetzt nicht, hinten einige Löcher sind. Aber ich wusste, meine Oma zu Hause ist eine gute Näherin. Und wenn ich nach Hause komme, meine Oma wird es schon richten. Und ich bin nach Hause gekommen, habe den Pullover meiner Oma gegeben und habe meine Oma gefragt, kriegst du das hin? Und sie meinte nur, nee, ich kann das nicht und ich werde es nicht tun und so weiter. Ich mache ihn ganz kaputt. Meine Mutter kam dazu und sagt, hey, den kannst du zum Arbeiten benutzen, vielleicht auf der Baustelle und so. Und ich war total enttäuscht. Ich war total enttäuscht. Deswegen, weil ich einfach wenig Geld investieren wollte, wenig in dieses Stück Stoff investieren wollte und es sollte trotzdem gut aussehen. Wisst ihr, und in so einer Gefahr stehen wir als Christen. die wir aus christlichen Familien kommen, die wir schon jahrelang das alles gehört haben, dass wir einfach nur etwas übernehmen und vielleicht gar nicht merken, dass es nicht zu unserem eigenen geworden ist, etwas, was aus allererster Hand kommt, was echt ist, was ohne Löcher ist. Damit möchte ich nicht sagen, dass unsere Pioniere oder unsere Brüder, Geschwister, unsere Eltern nicht den echten Glauben hatten. Das möchte ich nicht sagen, sondern ich möchte damit sagen, wir stehen in der Gefahr, uns nur auf das zu stützen, was sie erlebt haben, aber wir selber erleben das Gleiche vielleicht nicht. Und wisst ihr, heute soll es um einen Text gehen aus 2. Petrus 1, wo es mir scheint, dass Petrus genau in der gleichen Situation steht. In der gleichen Situation steht, wo er sich angegriffen fühlt, wo die Geschwister in der damaligen Zeit ihn und seine Botschaft hinterfragt haben. Habt ihr das, was ihr predigt, auch wirklich erlebt? Und ich möchte uns den Text lesen aus 2. Petrus 1 von Vers 12. Und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Für diejenigen, die eine andere Übersetzung haben, hört einfach zu. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung ab Vers 12. Hier sagt Petrus: Daher werde ich euch immer wieder an diese Dinge erinnern. Und auch wenn ihr sie bereits kennt und fest auf dem Boden der Wahrheit steht, die euch verkündet wurde. Aber ich halte es für richtig, euch das alles ins Gedächtnis zu rufen und euch auf diese Weise immer wieder wachzurütteln, solange ich noch in meinem jetzigen Körper bin, diesem Zelt, das ist meine irdische Bleibe. Ich weiß nämlich, dass mein Zelt schon bald abgebrochen wird. Jesus Christus selbst, unser Herr, hat es mir offenbart. Doch ich werde alles daran setzen, dass ich euch auch nach meinem Tod jederzeit an diese Dinge erinnern, dass ihr euch auch nach meinem Tod jederzeit an diese Dinge erinnern könnt. Und jetzt Vers 16. Denn wir haben uns nicht etwa auf klug ausgedachte Geschichten gestützt, als wir euch ankündigten, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommen und seine Macht offenbaren wird. Nein. Wir haben seine majestätische Größe mit eigenen Augen gesehen. Wir waren nämlich dabei, als er von Gott, dem Vater, geehrt wurde und in himmlischen Glanz erschien. Wir waren dabei, als die Stimme der höchsten Majestät zu ihm sprach und Folgendes verkündete: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Wir selbst haben die Stimme gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Diese Stimme, die vom Himmel kam. Darüber hinaus haben wir die Botschaft der Propheten, die durch und durch zuverlässig ist. Ihr tut gut daran, euch an sie zu halten, denn sie ist wie eine Lampe, die an einem dunklen Ort scheint. Haltet euch an diese Botschaft, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns es in euren Herzen hell werden lässt. Bis hierhin. Petrus schreibt an seine Brüder. Er schreibt an seine Brüder und er bezeichnet sie in Vers 1 als solche, die einen gleichen kostbaren Glauben empfangen haben. Also er schreibt an Gläubige, er schreibt nicht an welche, die noch nie was von Jesus gehört haben oder von der Botschaft. Und er sagt in Vers 4, dass sie dieselben Verheißungen bekommen haben, die auch er bekommen hat, dass Jesus kommen sollte, dass Jesus auf der Erde war und dass dadurch eine neue Zeitrechnung angefangen hat, dass die Menschen endlich den Messias gesehen haben. Und er spricht zu Menschen, die das wussten, die diese Botschaften wussten. Und trotzdem sagt er in Vers 12, und ich lese hier: Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Liebe Freunde, liebe Geschwister, es ist wichtig, dass wir erinnert werden an das, was wir gelehrt bekommen haben. Es ist wichtig, an das erinnert zu werden, was meine Eltern mir gesagt haben, von Kind auf. Dass Jesus in die Welt kam, dass er für meine Sünde stellvertretend gestorben ist. Es ist wichtig, daran erinnert zu werden. Das sagt diese Stelle. Petrus war es wichtig, das nicht zu versäumen. Petrus war es wichtig, sie nochmal daran zu erinnern, was die Propheten vorausgesagt haben, was durch Jesus kommen sollte. Er sagt hier: Durch Jesus allein seid ihr gerecht geworden. Der Glaube an Jesus Christus macht dies möglich. Und dann geht er weiter in Vers 16 und er sagt hier, ich lese aus einer anderen Übersetzung, er sagt, wir haben uns keineswegs auf geschickt erfundene Märchen gestützt, als wir euch ankündigten, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommen wird, ausgestattet mit Macht. Vielmehr haben wir ihn mit eigenen Augen in der hohen Würde gesehen, in der er künftig offenbar werden soll. Petrus möchte hier sagen, Freunde, wir haben das erlebt, was die Propheten uns angekündigt haben. Wir haben das erlebt, wir haben Jesus persönlich gesehen. Wir haben Jesu Herrlichkeit gesehen. Und auf unseren Blättern steht es, der erste Punkt ist, echter Glaube entsteht nie aus einer zweiten Handerfahrung. Eine Erfahrung aus erster Hand ist notwendig. Es ist wichtig, dass jeder von uns persönlich davon berichten kann, was er oder wie er Jesus erkannt und verstanden hat. Dass er glauben kann. Es ist wichtig, dass nicht dieser Satz kommt, meine Eltern glauben. Und wisst ihr, ich bin erschrocken. Ich bin erschrocken, wenn ich in Gemeinden komme und Jugendliche sehe, die davon berichten, meine Eltern sind gläubig. Und wie sieht es mit dir aus? Meine erste Frage ist, wie sieht es mit dir aus? Hast du das, was deine Eltern erlebt haben, genauso erlebt? Und ich schaue in Gesichter, die mir das nicht bestätigen können. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns in unseren Grundfesten irgendwo auch hinterfragen und sagen, habe ich das wirklich persönlich für mich erlebt? Oder folge ich nur einer Sache nach, die gut ist? Petrus sagt hier, wir haben uns keineswegs auf Märchen, auf erfundene Geschichten gestützt, sondern das, was die Propheten uns gesagt haben, haben wir wirklich auch selber erlebt. Graf Zinzendorf, ein Pionier der Außenmission, sagte mal, wer Gott bloß im Kopf hat, wird Atheist. Wer Gott bloß im Kopf hat, wer Gott versucht mit dem Verstand zu verstehen, der ist komplett entfremdet von Gott. Wisst ihr, es ist wichtig, dass wir nicht nur von Gott wissen, sondern dass wir von einer Beziehung mit ihm berichten können. Wenn unser Glaube nur zu einer Kopfsache wird, wenn unser Glaube nur etwas wird, was wir mit unserem Verstand vielleicht erklären können, aber es nicht unser Herz berührt hat, das ist Kopfglaube. Es ist ein ungesunder Glaube. Und ein Mann, der für mich wirklich ein Vorbild ist, wenn ich von ihm lese, er hat dieses erlebt, wie er von diesem Kopfchristentum, von diesem Verstandchristentum den echten Glauben erfahren hat. Dieser Mann heißt August Hermann Franke. Es ist ein deutscher Pionier für die Kinderarbeit oder für die Missionsarbeit. Sein Gedanke war es damals, es gibt heute noch Schulen, die so heißen, August Hermann Franke Schulen. Sein Gedanke war es damals, Schulen zu gründen, damit Kinder in die Schule kommen, unterrichtet werden und dass sie vor allem in der Bibel unterrichtet werden. Und was daraus entstand, ist ein großer Segen gewesen. Menschen sind aus dieser, oder Kinder, Jugendliche, die herangewachsen sind, sind aus dieser Schule herausgegangen, sind in die Welt gegangen und haben das Evangelium der Menschen weitergesagt. Es war eines der bedeutendsten Pioniere für die Erziehungswissenschaften, wie man Kinder anleitet, wie man Kinder begeistern kann für etwas. August Hermann Franke war aber nicht von Anfang an so einer. Er hat Theologie studiert, acht Jahre lang Theologie studiert. So ein armer Mann. Ich kann wirklich ganz bewusst sagen, armer Mann, weil mir 3 Jahre schon gereicht haben, sich nur damit zu beschäftigen, mit irgendwelchen Theorien und sonst was. Er hat 8 Jahre lang studiert. Und er wurde Pfarrer in der evangelischen Kirche und musste zu einem Gottesdienst eine Predigt zu Johannes 20, 31 vorbereiten. Dort steht es so, Johannes schreibt, dieses Geschehen, dass ihr glaubt, Jesus sei der Christus und dass ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Und während dieser Predigt, er schaute diesen Text an und wählte sogar noch das Thema Glauben ohne Leben, Glauben mit Leben. Ein guter Theologe findet immer ein gutes Thema. Und so hat er das Thema beschrieben über diesen Vers, Glauben ohne Leben, Glauben mit Leben. Und in dieser Vorbereitung merkte er, dass sein Leben überhaupt nicht mit dem übereinstimmt, was er da vorne predigt. Dass sein Glaube überhaupt nicht Das ist, was hier steht, dass wir das Leben haben in seinem Namen. Das Leben haben, das ewige Leben haben. Und er ging zu Gott, er kam zu Gott und er rang und er flehte zu Gott eine ganze Nacht. Und Gott gab ihm Ruhe ins Herz. Und Gott gab ihm Frieden ins Herz. Er bat um Vergebung und er sagte später, dass dieser Kopfglaube, dass dieser, was er wusste, dass es richtig ist, dass es gut ist, endlich zu einer Herzenssache wurde. Was ihn dazu bewegt hat, Kinder zu nehmen und Kinder von dieser Botschaft weiterzusagen, Kinder zu nehmen und sie zu begeistern für Jesus, damit sie anderen weitererzählen. Er hatte eine Erfahrung aus erster Hand. Er hat Gott persönlich erlebt. Wisst ihr, und ich habe das Gefühl, als ob hier Petrus in der gleichen Situation steht. Als ob hier Freunde da sind oder Geschwister da gewesen sind, die ihm vorgeworfen haben, dass das, was sie gepredigt haben, sie selber nicht erlebt haben. Und deswegen sagt er in Vers 16, und er setzt sich hier zur Wehr und sagt, das, was wir erlebt haben, waren keine Legenden, keine Geschichten und Märchen, das war echt. Das war echt. Wir haben selber erlebt, wie Gott zu uns gesprochen hat. Er berichtet in Versen 16 bis 18, dass er selber Augenzeuge davon war, wie Gott seinen Sohn Jesus Christus auf dem Berg der Verklärung offenbart hat, wie er gezeigt hat, das ist mein geliebter Sohn. Wie Gott selber seinen Sohn bestätigt hat. Wir können eintragen, bei dem Punkt A können wir eintragen, bei der Verklärung sah und hörte Petrus Gott persönlich, wie er Jesus als seinen Sohn bestätigte. Bei der Verklärung sah und hörte. Wie wichtig ist es doch, dass wir, wenn wir von etwas berichten können, dass wir sagen können, wir haben es selber gesehen. Wir haben es gehört, aber wir haben es auch gesehen und erlebt. Es ist was ganz anderes, wenn ich davon berichten kann, dass ich etwas wirklich gesehen habe. Nicht nur, dass ich berichten kann von eurem Konzert hier, von den Ukrainern, sondern dass ich selber dabei war und sagen kann, es war gut. Es war was Besonderes. Wie wichtig ist davon berichten zu können, dass man das, was man erlebt hat, auch gesehen hat und gehört hat. Es gibt einen Pastor, er sagt, am liebsten bin ich, wenn ich mit meinem Gott alleine bin, würde ich am liebsten noch länger in dieser Gemeinschaft bleiben. Und da ist es mir egal, wo mein Hotel ist oder wie schön mein Zimmer ist oder wie schön es drumherum ist, am liebsten in der Gemeinschaft mit Gott zu bleiben. Und wenn wir die Geschichte von der Verklärung lesen, wie Jesus von Gott offenbart wird und dann Petrus sagt, Herr, lass uns hier bleiben, lass uns drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Mir scheint es aber, als ob Petrus es ihn so überwältigt hat, diese Gegenwart Gottes, dass er gar nicht mehr zurück wollte in den Alltag. Wisst ihr, und ich möchte eine Brücke schlagen zu unserem Leben und zu unserer Beziehung mit Gott. Wenn du in einer Beziehung mit Gott lebst, dann ist es dir wichtig, in dieser Beziehung zu bleiben. In diesem Kontakt mit Gott zu bleiben. Mir scheint es so, als ob hier Petrus sagen möchte, Geschwister, ich habe das, was ich euch predige, auch wirklich erlebt. Ich wollte da gar nicht mehr weg. Ich wollte in diesem Kontakt, mit dieser Verbindung mit Gott bleiben. Wir lesen im Psalm 27, Vers 8, einen sehr schönen Vers. Wir können das gerne aufschlagen. Psalm 27, Vers 8. Da steht es so, mein Herz hält dir vor, dein Wort sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, o Herr, will ich suchen. Und die englische Übersetzung, finde ich, übersetzt das noch besser. Ich habe das vom Englischen übersetzt und so, da heißt es so, mein Herz hört dich sagen, komm und rede mit mir. Und mein Herz antwortet, Herr, ich komme. Wisst ihr, Freunde, liebe Geschwister, Gott wünscht sich Gemeinschaft. Und er ruft uns zu und sagt, komm in meine Gegenwart, komm zu mir, sprich dich aus. Jakobus 4, Vers 8, da sagt Jakobus, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Gott wird nicht zu uns kommen, wenn wir von ihm weglaufen. Er wird uns hinterherlaufen, das sagt sein Wort. Aber er wird uns mit uns nicht in eine Gemeinschaft treten, wenn wir das nicht wollen. Wenn wir uns nicht zu Gott nahen, im Gebet, indem ich die Bibel lese, indem ich offen dafür werde, ihn zu erleben. Wenn ich das nicht tue, dann kann mir Gott nicht begegnen. Wisst ihr, ich möchte das versuchen zu veranschaulichen mit einer Freundschaft. Egal ob zwischen Mann oder Frau oder zwischen Mann und Frau und Frau. Wenn du in einer Freundschaft bist, was ist das Wichtigste? Vielleicht könnt ihr mir antworten. Was ist das Wichtigste, damit diese Freundschaft etwas Besonderes ist? Was müssen wir von unserer Seite tun? Vertrauen, ja? Im Kontakt bleiben? Aufrichtigkeit, lieben, Zeit, miteinander reden. Danke, Lerne. Miteinander reden, darauf habe ich gewartet, auf diese Antwort. Reden und Kommunikation ist das Wichtigste. Das natürliche Vertrauen, Liebe und so weiter, das sind Dinge, die das Ganze unterstützen. Aber das Reden ist der Ausdruck davon. Wenn ich nicht rede, wird keine Beziehung oder keine Kommunikation da sein. Wenn ich nicht mein Herz öffne dem anderen, wenn ich nicht das sage, was mich bewegt, wird der andere nie verstehen, was in mir vorgeht. Und genauso sieht es in einer Beziehung mit Gott aus. Gott weiß ganz genau, was dich bewegt. Gott weiß ganz genau, was in deinem Herzen ist, aber er möchte es hören. Er möchte, dass du es ihm sagst. Und ich zitiere einen Satz von einem Bruder, der mir in letzter Zeit immer wieder, der geht mir durchs Herz. Wir als Christen haben den Vorteil oder wir haben das Vorrecht, zu Gott auf den Schoß zu sitzen, wie kleine Kinder. Wie kleine Kinder auf den Schoß von Gott zu sitzen und zu sagen, Papa, das bewegt mich, das beschäftigt mich. Wir dürfen in einer Vater-Kind-Beziehung mit Gott sein. Das ist Gemeinschaft. Und Gott, und das begeistert mich so an der Bibel, das begeistert mich am Wort Gottes und an der Beziehung mit Gott. Gott möchte uns noch viel größere Dinge zeigen, wie wir das vielleicht erahnen können. Wir lesen in Jeremia 33, Vers 3. Da sagt Gott zu Jeremia, ich möchte dir große und unbegreifliche Dinge zeigen. Gott möchte sich uns zeigen. Gott möchte sich uns offenbaren. Gott, der Schöpfer, der über allem steht, wie Bruder Alvin vorhin gesagt hat, er möchte, dass wir mit ihm glücklich werden in der Gemeinschaft. Wisst ihr, das ist eine Verbindung aus erster Hand. Ist es nicht gewaltig? Der Punkt B auf meinem Blatt, da steht, wenn Jesus durch seinen Geist in uns lebt und wir in der Erkenntnis wachsen, sollten wir dann nicht erwarten können, ihn zu sehen und auch zu hören? Liebe Geschwister, mein geistliches Leben hat es verändert, als ich angefangen habe, nicht nur zu Gott zu beten, nicht nur ihm zu sagen, was mich beschäftigt, sondern auch einfach mal zu hören. Einfach mal zu warten und in diesem Gebet zu bleiben und zu warten und Herr, antworte du mir. Rede du zu mir jetzt. Zeig mir Dinge, vielleicht auch wenn ich die Bibel aufschlage, zeig mir Dinge, wie du zu mir persönlich redest. Ich möchte dich sehen und ich möchte dich hören. Glaube aus erster Hand ist nicht ein Glaube, der etwas kopiert. Nicht, dass ich etwas tue, um Gott zu erleben. Nicht, dass ich etwas einsetze, um Gott zu erleben, sondern Gott möchte sich mir und dir ganz persönlich offenbaren. Auf eine ganz besondere Art und Weise. Und das macht er mit jedem anders. Ich habe das schon gemerkt, ich bin schon rumgekommen in vielen Gemeinden und ich merke, es gibt so unterschiedliche Art und Weise, wie Gott Menschen begegnet. Wenn ich in die islamischen Welten schaue, die Menschen erleben Jesus in den Träumen, in den Visionen. Manchmal wünsche ich mir das auch, aber Gott begegnet mir auf ganz andere Art und Weise. Wisst ihr, ich möchte eine Geschichte erzählen von einem Mann, der im Iran lebt. Und er war ein Räuber. Er ist zu einer christlichen Familie rein und er hat das Fernsehgerät geklaut und da war ein Receiver, heißt es, also ein Empfangsgerät dabei, damit man die, die Kanäle empfängt. Und er hat das alles mitgenommen, hat es zu Hause aufgestellt bei sich, hat den Fernsehen angemacht und auf einmal kommt ein christlicher Sender. Und in diesem christlichen Sender predigt ein Mann, ein Prediger. Das ist, die Geschichte ist witzig. Und dieser Mann entscheidet sich für Jesus durch diese Predigt. Und er geht zu seinen ganzen anderen Freunden und sagt, hey, ich habe Jesus erlebt. Die ganzen anderen Freunde waren auch Räuber. Sie haben auch immer wieder die Leute ausgeraubt. Und jetzt hat sich ein Hauskreis gebildet. Ein kleiner Kreis von Verbrechern, von 17 Verbrechern im Iran. Menschen, die aus dem Islam, aus dem tiefsten Islam kommen, hat Jesus angesprochen. Und Gott ist kreativ, dass er sogar durch so eine Sache in ihr Leben hineinspricht, die man sich gar nicht vorstellen kann. Und Gott sind keine Wege versperrt, auch zu dir persönlich zu reden. Es hängt von dir ab, ob du bereit bist, ihm zu nahen, ob du ihn suchst. Ich möchte weitergehen, sonst kommen wir nicht zum Schluss heute. Ich habe auf diesen Zetteln geschrieben, merke, Glaube und Gehorsam gegenüber Gottes Geboten gehen Hand in Hand und können nicht getrennt werden. Der Glaube ohne Gehorsam wird uns nicht in die Beziehung zu Gott führen. Wenn ich nicht gehorsam bin, den Dingen, die Bibel uns sagt, wird sich das nicht in meinem Leben deutlich zeigen. Gott möchte, dass wir gehorsam sind, dann kann er uns segnen. Gott möchte, dass wir seine Gebote festhalten, dass wir uns an sein Wort halten. Wir lesen in Vers 19, ich möchte nochmal diesen Vers lesen, steht auch auf euren Zetteln drauf. Da steht, darüber hinaus haben wir die Botschaft der Propheten, die durch und durch zuverlässig ist. Ihr tut gut daran, euch an sie zu halten, denn sie ist wie eine Lampe, die an einem dunklen Ort scheint. Haltet euch an diese Botschaft, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns in euren Herzen hell werden lässt. Petrus bezieht sich hier auf die Prophetien, die Juden bekommen haben, dass Jesus kommen wird, dass er ein Reich aufrichten wird, dass man durch ihn das ewige Leben bekommt. Sie wussten davon. Und ihm war wichtig, ihnen das zu zeigen. Ihm war wichtig, das zu zeigen, dass sie sich auf das verlassen können, was die Prophetie ihnen sagt. Dass es keine Lüge war, dass es echt ist, was sie gehört haben. Und ich habe dazu geschrieben, die Erfahrung aus erster Hand sollte einzig und allein mit der Bibel übereinstimmen und etwas, was darüber hinausgeht, nicht beinhalten. Meine Erfahrung mit Gott, wenn du Jesus Christus erlebst, sollte das mit den Inhalten der Bibel übereinstimmen. Es ist wichtig, darauf zu achten, dass wir nicht, und ich glaube, da sind wir Christen immer in der Gefahr, dass wir Dinge mit Gott erleben, die Bibel vielleicht gar nicht so sagt. Deswegen ist es wichtig, immer wieder dieses Wort aufzuschlagen. Denn hier offenbart sich Gott uns persönlich, dir persönlich. Glaube aus erster Hand ist eine Erfahrung, die mit der Bibel übereinstimmt. Wisst ihr, und ich möchte noch zwei Dinge vielleicht mitgeben als praktische Ermutigung für uns. Wie können wir Gottes Wort besser begreifen und verstehen? Wir erleben es gerade als Gemeinde in Pforzheim. Einen kleinen Aufbruch in diese Sache, was Gebet anbelangt. Wir haben einen Gebetsraum eingerichtet. Und ich merke, die Geschwister, wenn man sie ermutigt, ins Gebet zu gehen, in die Verbindung mit Gott zu gehen, sie ermutigt, Jesus zu erleben, dass sie ermutigt werden, das zu tun. Und eine Sache, die ich immer wieder mitgebe, ist die, dass ich sage, fangt an zu lesen, fangt an, die Bibel anders zu lesen, wie ihr sie vielleicht bis jetzt gelesen habt. Nehmt mal eine andere Übersetzung und schlagt mal die Bibel auf und lest mal ganz neu die Bibel. Ich habe das als Vorrecht genossen, als ich in Amerika im Praktikum war, vor knapp 2 Jahren, dass ich mit der Gemeinde gemeinsam einen stille Zeitplan durchgenommen habe, wo jeder der Geschwister den gleichen Text gelesen hat und man sich gemeinsam austauschen konnte. Wie erlebst du das? wie hast du das jetzt verstanden heute Morgen? Und es entstand eine Verbindung, eine Gemeinschaft, die er ermutigt hat. Und ich hab Jesus in dieser Zeit so erlebt, wie lange nicht. Wenn ich die Bibel aufgeschlagen habe und ganz bewusst gelesen habe und sie bewusst auch mit anderen Geschwistern geteilt habe, darüber geredet habe, darüber gebetet habe. Wenn ich mir das aufgeschrieben habe, was mich beschäftigt hat oder was das Wort mir jetzt in diesem Moment zu sagen hatte. Ich habe gestern eine Geschichte gelesen von Billy Graham. Billy Graham erzählt von einem Mann. Es war noch in der Zeit, als die Menschen auf Pferden viel unterwegs waren. Und in der Zeit war es so üblich, dass vor jedem Haus, vor jeder Kneipe, vor jeder Bar oder vor jeder Kirche war immer ein Pfahl in den Boden gerammt, damit sie ihre Pferde festmachen konnten. Und es war ein Mann dafür bekannt, dass er jeden Tag und eigentlich immer sein Pferd an einer Bar oder an einer Kneipe festgemacht hat, wo er sich vollgetrunken hat. Und eines Tages geschah etwas, was verwunderlich war. Auf einmal stand dieses Pferd von diesem Mann stand vor der Kirche, festgebunden vor der Kirche. Und dann kommt er aus der Kirche raus und ein anderer fragt ihn, was macht dein Pferd vor der Kirche? Und dann erzählt dieser Mann, ich war gestern Abend in einem Gottesdienst und ich habe Jesus erlebt. Ich habe Jesus erfahren und meine Pfähle haben jetzt einen anderen Platz. Mein Platz ist nicht mehr da, wo Menschen sich volltrinken, wo Menschen schlechte Dinge reden. Mein Platz ist nicht mehr da, sondern mein Platz ist da, wo ich die Verbindung zu Gott haben kann und suchen kann. Er hat seine Pfähle für sein Leben umgesteckt. Und ich glaube, das ist das Wichtige für unser Leben auch. Sich zu prüfen, wo stecken meine Pfähle drin? Wo hänge ich noch dran? Um mich davon zu lösen, in die Gemeinschaft, in die Beziehung mit Gott zu kommen. Wisst ihr, ich möchte euch ermutigen und damit auch abschließen, diesen Glauben, den wir haben, von dem wir so viel wissen, dass er für uns echt und erlebbar wird. Dass wir davon berichten können. Dass wir nicht auf die Straßen gehen und Menschen uns fragen, an was glaubst du eigentlich? Ich glaube an Jesus. Und warum? Weiß ich nicht. Wisst ihr, als ich auf die Straßen das erste Mal gegangen bin und Menschen davon berichtet habe, dass Jesus in meinem Leben ist, habe ich gemerkt, dass vieles gar nicht so war. Und ich habe angefangen, mich zu überprüfen und meinen Glauben zu überprüfen. Erst wo ich selber davon jemand weitergeben wollte, habe ich gemerkt, wo ich stehe. Und deswegen ist es wichtig, und ich weiß, ihr seid eine Gemeinde, die ermutigt wird, Menschen davon weiter zu berichten. Macht das weiter. Denn darin bestätigt sich unser Glaube und wird gefestigt. Ich wünsche mir so sehr, dass wir davon berichten können, von Erfahrungen mit Gott berichten können, dass Bücher geschrieben werden, dass Lieder gesungen werden, die wir geschrieben haben, die nicht von an und dazu mal von 100 Jahren zurückkommen, sondern die von uns persönlich kommen. Das wünsche ich mir für uns alle zusammen. Ich möchte euch einfach ermutigen, dem Herrn weiter zu dienen. Einfach den Weg mit dem Herrn weiterzugehen. Und wenn du merkst heute Morgen, wenn deine Pfähle falsch in einen falschen Boden gerammt sind, an einer falschen Stelle stehen, dann hol diesen Pfahl raus und steck ihn irgendwo rein und da rein in der Verbindung mit Gott und such die Verbindung mit Gott. Das ist das, was ich euch heute einfach weitergeben möchte, um einfach euch zu segnen. Der Herr segne euch. Nehmt liebe Grüße nochmal mit von uns aus Pforzheim. Ich freue mich auf die Gemeinschaft, die wir jetzt noch danach haben werden. Der Herr segne euch. Amen.